and many other forms of poisoning. Within the spiritual families that we have as Native Americans, we refer to the mountain as our mother, who has a strong female spirit. Today, where our medicine people go to make offerings, similar to what Moses did on top of the mountain, the sacred sites that we have are now under threat. There are places now where they want to spray sewer water on the female mother to make artificial snow so that people can ski. The gentle female spirit, the precious ecosystem, will be compromised as the wildlife and the medicinal plants that live there on top of the mountains will be contaminated with the endocrine disruptors, hormones, pharmaceuticals that is found in the reclaimed wastewater. We have mined uranium, coal, and all kinds of natural resources to where it has left scars on our Mother Earth, to where she now only can respond with pain in the form of tornadoes, tsunamis, earthquakes, hurricanes, and so forth. The water that flows on her, the land that gives life-sustaining food, and the air that we breathe is so contaminated now that we are sacrificing the future of those that will be born tonight. As a human race, we have done the unimaginable to where, in some cases, there is irreparable damage. We have done it all, and we find ourselves wanting to continue. We now want to make nuclear warfare that will wipe out mankind in a split second. We want to continue making energy using something that is deadly, that has resulted in over 16 million radiation deaths, and the death clock is still ticking. What kind of madness is this? Have we lost sight of the logic that we possess as intelligent human beings? Well, today man has finally invented something that he will no longer be able to control and that will ultimately destroy him. That's nuclear power. What kind of legacy are we leaving our children? As we remember the tragedies of Chernobyl, we must also bear the challenges that the horrors and pains must never be repeated. As countries out there are all competing to see who fares out the best, to see who maintains the power and control, to see who is the strongest in military might, our kids are dying faster and faster from drugs and alcohol. People are dying from starvation as we spend billions on nuclear armament and energy. As we stand on the brink of disaster, We can either help to save our Mother Earth or destroy it. What happened 20 years ago with Chernobyl is about planetary catastrophe. And it certainly has gotten the world searching for answers for more civil population protection. The horrors and pains, the nightmares of Chernobyl, the horrors, the pains, and the nightmare of uranium mining, where miners unknowingly drank contaminated water by the gallon, must never happen again. The history of Chernobyl must always be remembered. It must be marked in the history books so that we learn from our mistakes and must never be repeated. So along with a greeting from Navajo Nation, we bring this message, a plea for humanity, a plea for our Mother Earth. We appreciate the time that we have been given here, and it truly has been an honor to be in your gracious presence here in Germany. In closing, we would like to also extend an invitation to our brothers and sisters as we host, as Navajo Nation hosts the first Indigenous World Uranium Summit that will be held September 20th through the 24th of 2006. Again, I thank you, and thank you for inviting us to this prestigious conference. And I believe that it will, for the three of us that traveled out from Arizona, this will always have a meaningful place. This event will always have a meaningful place in our hearts. With that, I thank you from the bottom of my heart. Thank you.
Vorzustellen ist unnötig. dass Sie alle hier nach einem wirklich langen und intensiven Tag sitzen und ihn hören wollen, genauso wie ich, hat damit zu tun, dass Sie eine besondere Person sind und in einer besonderen Weise Ihr Anliegen, unser Anliegen vertreten, nämlich sehr kraftvoll und sehr energisch. Und darauf freuen wir uns, glaube ich, alle. Vielen Dank. Sehr.
Ihm entgegengesetzt wurden andere Auffassungen, der Naturwissenschaften, vor allem der Physik und der physikalischen Wissenschaft, die scheinbar alle diese Bedenken zerstreuen konnten. Und erst viel später stellte sich heraus, an was sie alles nicht gedacht hatten oder besser gesagt nicht denken wollten. Und verwiesen wurde und wird bis heute, darauf komme ich noch zu sprechen, auf die berühmte hohe, unvergleichlich hohe Energiedichte, die mit der Atomenergie, angefangen von der Atomspaltung bis später zur Atomfusion, uns beschert werden könnte. Die Energiedichte wurde zum scheinbar schlagenden Argument, um einen historischen Prozess zu beschreiben, der mit dem Industriezeitalter Ende des 18. Jahrhunderts begonnen hatte. Noch bis ins späte 18. Jahrhundert hinein war die Sonnenenergie bzw. die erneuerbaren Energien, die ja alle aktuell direkt oder indirekt von der Sonne kommen, fast die ausschließliche Energieversorgung der Menschen. Manche nennen das heute das erste Solarzeitalter, das von den 10.000 Jahren Zivilisationsgeschichte, so viel sind es ungefähr, wenn ich den Ethnosoziologen folge, praktisch fast die gesamte Zeit über ausgemacht hat. Dann kam die industrielle Revolution, für deren Start im Wesentlichen steht die Entwicklung der Dampfmaschine von James Watt, von dem ja heute noch die Energiesprache geprägt ist. Und man entdeckte relativ schnell oder meinte entdecken zu müssen, dass es dazu keine bessere Alternative gäbe, dass die Kohle der beste Energieträger für diese aufkommende Dampfmaschine sei. Mit dieser Dampfmaschine war es möglich geworden, menschliche Arbeitskraft und tierische Arbeitskraft, Pferdestärken, zu ersetzen durch maschinelle Kraft. Es war möglich geworden, mit deutlich weniger Energieeinsatz deutlich mehr Leistung, Arbeitsleistung zu erzielen. Und die Dampfmaschine, dann vor allem getrieben von fossilen Energien, in den ersten Jahrzehnten in erster Linie von der Kohle, wurde zu den drei Themen für die gesamte industrielle Revolution über ein Jahrhundert hinweg. Der Einsatz der Dampfmaschine in der Massenproduktion, der Einsatz der Dampfmaschine in der Dampfschifffahrt, um auf diesem Wege großräumige und schnellere Transportmöglichkeiten zu erschließen, der Einsatz in der Dampfeisenbahn, also im gesamten Schienenverkehr, der um Mitte des 19. Jahrhunderts aufkam und ebenfalls Massengütertransport in viel beschleunigterer Weise ermöglichte. Und dann schließlich das vierte wesentliche Element, der Einsatz der Dampfprozesse zur Stromproduktion in sogenannten Kondensationskraftwerken. Wir sollten nicht denken, dass diese Zeit hinter uns liegt. Wir sind noch mitten im Dampfmaschinenzeitalter, denn es ist zwar die Dampflokomotive weitgehend verschwunden, es sind auch die Dampfmaschinen aus dem industriellen Prozess weitgehend verschwunden, auch die Dampfschifffahrt ist weitgehend verschwunden und durch die Motorschifffahrt ersetzt worden, aber praktisch 90% der Stromproduktion in der gesamten Welt kommt immer noch aus Dampfprozessen, aus den Kondensationskraftwerken, wo zunächst einmal Dampf erzeugt wird, um dann mit Hilfe dieses Dampfes die Turbinen anzutreiben zur Stromerzeugung, völlig unabhängig davon, ob es sich um Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke, Ölkraftwerke oder um Atomkraftwerke handelt. Die gesamte Stromerzeugung, also weitestgehend der größte Teil der Stromerzeugung, geschieht immer noch auf der Basis einer Technologie des 18. Jahrhunderts. Aber sie gilt vielen immer noch als modern und als unverzichtbar. Es gibt nur noch eine zweite Energietechnologie, die eine ähnliche durchdringende Bedeutung hatte wie die Dampfmaschine. Das ist der Verbrennungsmotor geworden. Dieser Verbrennungsmotor prägte dann das 20. Jahrhundert. Und er wurde eingesetzt auf der Basis der Energie, die ohnehin schon mal eingeführt worden war. Das heißt, das, was einmal als Vorprägung entstand über den Einsatz der fossilen Energien in der Dampfmaschinenzeitalter, hat dann auch die Technikauswahl bestimmt für das 20. Jahrhundert, als es um den Verbrennungsmotor ging. Und dazu wurde schon sehr frühzeitig Warnungen gab, dass man doch so eigentlich nicht in die Zukunft gehen könnte. Im Jahr 1909 hat der deutsche Chemie-Nobelpreisträger Wilhelm Ostwald in einer Schrift mit dem Titel Der energetische Imperativ ungefähr wörtlich geschrieben. Ich zitiere es aus dem Kopf. Wir sind gegenwärtig dabei, von einem unverhofften Kapital zu leben, in Form fossiler Brennmaterialien, die wir unter der Erde gefunden haben. Dieses Kapital werde sich schnell aufbauen. Dauerhaftes Wirtschaften ist nur über die laufende Energiezufuhr der Sonne möglich. Woran er nicht gedacht hat, wahrscheinlich, oder nicht denken konnte, war, dass diese Prognose, dass sich die fossilen Brennmaterialien schnell erschöpfen würden, viel früher eintreten könnte oder würde, als er wohl vermutet hat. Wahrscheinlich dachte er in den Kategorien von Jahrhunderten. Er konnte nicht voraussehen, dass die Menschheit sich im Laufe des 20. Jahrhunderts vervierfachen würde. Er konnte auch nicht voraussehen, welche technologischen Entwicklungen stattfinden würden, die dann massenhaft angewendet wurden, die den Energieverbrauch massiv gesteigert haben. Von der Motorisierung auf der Straße bis hin zum Flugverkehr und vielen, vielen anderen energieverbrauchenden Technologien, die das moderne Konsumverhalten prägen. Und so geschah es, dass in den letzten 50 Jahren die Menschheit doppelt so viel Energie verbraucht hat, wie in der gesamten Zivilisationsgeschichte zuvor. Der Ausweg aus dieser Energiefalle wurde in den 50er Jahren erhofft und versprochen von der sogenannten friedlichen Nutzung der Atomenergie. Und es schlug die Welt der Atomphysiker, die Stunde der Atomphysiker. Ursprünglich erschreckt, jedenfalls vielfach erschreckt, es traf nicht alle, aber sehr viele eben, von dem Einsatz der Atombombe in Hiroshima am 6. August 1945 und in Nagasaki am 9. August 1945, kamen sie zu der Auffassung, von Albert Einstein bis zu anderen, dass unbedingt die atomare Waffengewalt unter eine internationale Kontrolle gesetzt werden müsste und gewissermaßen aus dem politischen Verkehr wieder gezogen werden müsste, bevor sie sich verbreitet. Sie haben entsprechende Vorschläge gemacht, die scheiterten. Und sie machten dann eine Kampagne, ein berühmtes Manifest, das Rassel-Einstein-Manifest von Jahr 1954, in dem eine prinzipielle Absage an die Atomwaffe ausgedrückt worden ist, aber gleichzeitig eben die Hoffnung an die sogenannte friedliche Nutzung der Atomenergie. Gegenüber dem ersten Solarzeitalter vor Beginn der Industrialisierung waren die fossilen Energien welche, die eine höhere, physikalisch gesehen, Energiedichte hatten. Und man sah nur dann einen Fortschritt in einer linearen Denkweise, dass die nächste Generation von Energieträgern eigentlich nur eine sein könnte, die nicht zurückfällt hinter diesen sogenannten Fortschritt der höheren Energiedichte fossiler Energien, sondern die weitergeht, die eine noch höhere Energiedichte für uns erschließbar macht, ausschließbar macht und den Menschen zugutekommen könnte. Und das war dann eben die Atomkraft. Einhergehend damit war, ging eine nahezu vollständige Ignoranz gegenüber dem Potenzial erneuerbarer Energien oder der, kurz gesprochen, Solarenergie. Denn alle erneuerbaren Energien kommen ja aktuell, mit einer Ausnahme, dass die Gezeitenenergie, die kommt von der Sonne, vom Mond, Entschuldigung, alle kommen ja aktuell direkt oder indirekt von der Sonne. Ob es sich um die Solarstrahlung handelt, ob es sich um Wind handelt, der eine Form thermischer Sonnenenergie ist, weil ja die Sonne auf die Erde strahlt, aber die Erde eben keine Fläche, sondern eine Kugel ist. Und die Bestrahlung der Erde, die Erwärmung der Erde durch die Sonne täglich neu erfolgt, aber eben äußerst unterschiedlich, in unterschiedlichen Zeitzonen. Breiten und Längengraden und Erdoberflächen und aus der Wärmerückstrahlung entstehen dann eben zwangsläufig thermische Spannungen, Unterschiede in Form thermischer Spannungen, was dann den Wind ausmacht. Oder Pflanzen in ihrer Eigenschaft als natürliche Solarzellen oder Laubwasserkraft in Form einer zunächst von der Sonne kondensierten Wasserbinde, in Form einer Wasserbindung, die Kondensationsprozesse durch die Sonne, wo dann, wenn das Regen wieder runterfällt, Gefälle und entsprechende Fließgeschwindigkeiten ausgenutzt werden können, zur Energiegewinnung oder die Welle. Dies alles ist ein unglaubliches Potenzial. Die Sonne strahlt auf unsere Erdbahn täglich 15.000 Mal mehr Energie. Also an atomaren und fossilen Energien in einem Tag verbraucht wird. Die Auffassung. Das Potenzial der erneuerbaren oder solaren Energien reiche nicht aus, um die Energiebedürfnisse der Menschheit, und zwar vollständig, zu befriedigen, ist geradezu lächerlich. Trotzdem wurde dieses Potenzial teilweise und wird bis heute weitestgehend ignoriert. Teilweise wurde es vollständig ignoriert. Es gab Energieschriften, wissenschaftliche wie politische. Und energiewirtschaftliche sowieso in den 50er und den 60er bis in den 70er Jahren, in denen um solare Energiepotenzial praktisch keine Rede. Die vollständige Fixierung auf die atomare Perspektive, die das Blaue vom Himmel versprachen. Im Jahr 1974 veröffentlichte zum Beispiel die Internationale Atomenergieagentur eine Prognose über das Potenzial an Atomkraft bis zum Jahr 2000. Und in dieser Prognose stand zu lesen, dass im Jahr 2000 4.500.000 Megawatt Stromerzeugungskapazitäten durch Atomkraftwerke auf der Welt verfügbar sein würden. 4,5 Millionen Megawatt. Das ist nahezu das Doppelte aller vorhandenen, auf der Welt vorhandenen Stromerzeugungskapazitäten aller Energieträger zusammen. Diese Prognose musste mehr und mehr korrigiert werden. Sie erscheint heute als geradezu lächerlich. Es gab viele Prognosen auf nationaler Ebene, die in dieselbe euphoristische Richtung gingen. Unter anderem wurde gesagt von den deutschen Atomspezialisten in großen Forschungszentren gehegt und gepflegt, und mit großer öffentlicher Anerkennung ausgestattet, das bis zum Jahr 2000 allein in Deutschland 80.000 Megawatt schnelle Brutreaktoren installiert sind. Nichts davon ist eingetroffen und wir können heilfroh darüber sein. Das einzige Interessante ist, bis heute, warum dieselben Institutionen, die sich so fundamental geirrt haben, mit ihren einzelnen Leuten bis heute als Experten gelten. Und die Situation schien für die Atomenergie vorbei, mit Tschernobyl. Der 26. April 1986 hat für die Geschichte der Atomenergie, wenn wir sie als militärische und als sogenannte zivile betrachten, eine ähnliche Bedeutung wie der 6. August 1945 mit dem Fall der ersten, mit dem Abwurf der ersten Atombombe über Hiroshima. Der Versuch, der in den 50er und 60er Jahren dann gestartet worden ist, eine fein säuberliche Trennung zwischen friedlicher und militärischer Nutzung der Atomenergie zu vollziehen, mit Hilfe des Nuclear Non-Proliferation Treaty, in Deutschland damals vorwiegend Atomwaffensperrvertrag genannt. Dieser Versuch hat stattgefunden. Der Vertrag wurde 1968 vereinbart. Der trat am 1. April, am 1. Juli 1970 in Kraft. Er ist also jetzt knapp 36 Jahre in Kraft. Und nach diesen 36 Jahren können wir jetzt schon zum Resümee kommen, dass dieser Versuch der Trennung von friedlicher und militärischer Nutzung der Atomenergie gescheitert ist. Die Zahl der Atomwaffenstaaten nimmt zu und nicht ab. Interessanterweise seit dem Jahr 1990 nimmt sie zu. Dieser Vertrag enthält drei wesentliche Artikel. Der eine Artikel verpflichtet die Atomwaffenländer, die diesem Vertrag beitreten, zu atomarer Abrüstung. Der zweite Artikel verpflichtet, der wesentlich ist, verpflichtet die Länder, die keine Atomwaffen haben und dem Vertrag beitreten, Atomwaffen weder herzustellen noch in Besitz zu nehmen, also noch zu erwerben oder weiterzugeben in unsere. Und das dritte Vertragselement ist, dass die Länder, die keine Atomwaffen haben, Hilfe bekommen für die sogenannte friedliche Nutzung der Atomenergie. Dabei wissen wir über einen Zeitraum jetzt von 5 Jahrzehnten, dass mit Ausnahme der USA und der damaligen Sowjetunion, die als militärische Atommacht begannen, bevor sie die zivile Nutzung versucht haben. Alle anderen Atommächte zunächst einmal mit der sogenannten friedlichen Nutzung begannen, erklärten, dass sie überhaupt nie etwas anderes vorhätten. Und erst in letzter Minute, als die Entscheidung für sie gefallen war, auf der Basis des angesammelten Wissens über die Beherrschung der Atomtechnologie den Übergang zur militärischen Nutzung, das heißt zur Atombombe, gegangen sind. Das galt für Großbritannien, das galt für Frankreich, das galt für China, das galt für Indien, das galt für Pakistan, das galt für den Versuch Brasiliens, der lange verleugnet worden war. Und erst als man 1990, als ein neu gewählter Präsident sein Amt antrat und erklärte, dass das Atombombenprogramm eingestellt würde, war damit das offizielle Eingeständnis verlautbart, dass man in der Tat doch an Atomwaffen gedacht hatte. Und das gilt möglicherweise für Iran, das galt für Irak und wer weiß noch, für welche anderen Länder, die dieses für sich als Position irgendwann entwickeln könnte. Vor allem deshalb, weil die Atommächte selbst ihre Verpflichtung aus diesem Vertrag nicht eingelöst haben, nämlich Atome abzurüsten. Und deswegen ist es heute so, dass alle diejenigen, die unbedingt verhindern wollen und sich dabei legitimiert fühlen, das zu tun, möglicherweise sogar mit militärischen Mitteln, dass vielleicht Iran zur Atombombe greift. Alle diejenigen, die dieses tun, in scheinheiliger Weise operieren, denn der Fisch steckt vom Kopf. Es sind sie, die die Auslöser dafür sind, dass mehr und mehr Länder nach Atomwaffen greifen. Wer also glaubt, die Ausweitung der Atomwaffen verhindern will, wer das glaubwürdig tun will und erfolgreich tun will, der muss gefälligst bereit sein, endlich seine Verpflichtung auf diesem Vertrag zu erfüllen, sonst geht diese Politik nicht auf. Dennoch, wenn gleichzeitig propagiert wird, was seit dem Jahr 2004 weltweit in zunehmendem Maße der Fall ist, dass aus Klimaschutzgründen an einer Renaissance der Atomenergie kein Weg vorbeigehen würde, der macht beides zugleich. Der ist auch mit Hilfe der Internationalen Atomenergieagentur, die ja zwei Aufgaben hat, nämlich auf der einen Seite den Missbrauch von atomwaffenfähigen Material zu verhindern und auf der anderen Seite anderen Technologie für die Nutzung der Atomenergie zu liefern. Also diese Agentur ist in einer Situation, in der sie zugleich Brandstifter und Feuerlöscher zugleich sein soll. Ein Widerspruch der Unauflösbarkeit. Der Unauflösbarkeit ist, weil man sich von der Atomtechnologie meint, nicht verabschieden zu können. Mit einem äußerst billigen Argument. Das Argument nämlich, dass eine einmal entwickelte Technologie in jedem Fall genutzt würde, das könne keiner mehr verhindern. Und das ist ahistorisch. Denn wenn wir die Technikgeschichte der letzten 200 Jahre betrachten, gab es viele, und zwar sehr wertvolle, nützliche Technologien, die entwickelt worden waren, aber dann missachtet und über viele Jahrzehnte vergessen worden sind. Das heißt, welche Technologie wirklich genutzt wird, ergibt sich nicht von selbst, sondern ergibt sich aufgrund des politischen und wirtschaftlichen Willens, der dahinter steht. Gibt es Interessen daran oder nicht? Und deswegen sollte man diese Frage nicht so neutralisieren und damit außerhalb der Verantwortung stellen, damit man sich in einem kreditfreien Raum bewegt und trotzdem alle Schweinereien, die mir dieser Welt antun könnte, machen zu können. Es ist so, dass wir mit einem zweiten Argument. Das zweite Argument ist, dass wir jetzt neuerdings die Renaissance der Atomenergie begründen sollen. Dass nämlich aus Weltklimaschutzgründen es keine andere Möglichkeit gäbe, als sich auf die Atomenergie zu stützen, weil das Potenzial der solaren Energie, der erneuerbaren Energien nicht ausreichen würde, um die Weltenergiebedürfnisse zu befriedigen. Oder, wenn man etwas, wenn einer etwas differenzierter aus derselben Richtung argumentiert will, kommt in dem Argument, vielleicht reichen die irgendwann in 100 Jahren aus. Aber erneuerbare Energien bräuchten viel Zeit. Und die Zeit, bis sie verfügbar wäre, müsste man nutzen für eine CO2-freie Energiegewinnung, für eine von fossilen Energien unabhängige Energiegewinnung und dafür sei Atomenergie unverzichtbar. Es ist der Mythos der Unverzichtbarkeit auf der Basis einer nahezu vollständigen Ignoranz des tatsächlichen Potenzials erneuerbarer Energien und also einer vollständigen Ignoranz der tatsächlichen Struktur, Machtprobleme der gegenwärtigen weltweiten Energieversorgung, die die zu diesen Argumenten führt. In Wahrheit sind wir heute in einer völlig anderen Situation. Die heutige Situation ist davon gekennzeichnet, dass das fossil-atomare Energiesystem, überwiegend fossil, wie wir alle wissen, aber eben in etwa 30 Ländern auch mit Atomenergie befrachtet, am Ende ist. Es ist zwar unglaublich dominant, nach wie vor, aber es ist am Ende, weil es keine Zukunft mehr produzieren kann, die für die Menschen erfreulich sein könnte. Und dafür sprechen zunächst einmal zwei nicht zu widerlegende Gründe. Der erste Grund ist, niemand kann bestreiten, niemand, dass die primären Materialien der fossil-atomaren Energieversorgung so ähnlich. Das gilt für Erdöl, das gilt für Erdgas, das gilt etwas später genau für Kohle und das gilt natürlich auch für Uran. Also ein Ausgangsmaterial für die Atombrennstäbe. Der zweite Grund ist, wir können uns gar nicht mehr leisten, aufgrund der Folgen des Einsatzes dieser Energiepotenziale, alles, was wir kennen, was am Reserven noch verfügbar ist, tatsächlich zu verbrennen, weil die Ökosphäre des Erdballs das nicht mehr aussieht. Wir befinden uns gegenwärtig in einem Prozess globaler Pyromanie. Diese Pyromanie muss so schnell wie irgend möglich beendet werden. Nun sagen viele, bezogen auf die Atomenergie, das Argument der Begrenzung würde nicht ziehen. Und wenn sie zugeben, wie es mittlerweile selbst die Internationale Atomenergieagentur tun muss, dass die Uranreserven unter der Voraussetzung, dass die Zahl der Atomkraftwerke weltweit sind es etwa 440, ungefähr bei der Zahl bleibt von heute und nicht anwachsen würde, dass dann auch die Uranreserven in etwa 60 Jahren erschöpft sein werden. Das wird immer hinzugegeben. Aber diejenigen, die die Atomrenaissance betreiben, haben etwas anderes im Auge. Sie geben es nur nicht zu. Sie sprechen nicht offen darüber. Sie wollen in der Tat die Weltordnung in einem zweiten großen Anlauf und diesmal mit Hilfe der Klimadebatte doch noch für ein Atomzeitalter präparieren. Das geht aber nur, wenn Sie doch noch in einem nächsten Schritt. Und man kann die Uhr danach stellen, wann er verkündet wird. Nämlich dann, wenn die Atomrenaissance quasi scheinbar beschlossen ist und irreversibel für politische Entscheidungen gemacht werden soll, etwa auf die G8-Gipfel. Wenn das durch ist und wenn allgemein anerkannt ist, was in der öffentlichen Meinung und in den Beschlüssen von internationalen Institutionen und Regierungen, dass angeblich das Potenzial der Solarenergie nicht ausreichen würde, um eine Klimakatastrophe abzuwenden, dann wird der nächste Schritt kommen. Das ist meine Prognose. Nämlich, dass man dann doch noch einen zweiten oder dritten großen Anlauf macht, um doch noch einen funktionstauglichen schnellen Brutreaktor einzuführen. Um in schnellen auf der Basis der Wiederaufarbeitung, der atomaren Wiederaufarbeitung, das Uranpotenzial um den Faktor 50 oder 60 strecken können zu können. Und auf der Basis einer solchen Technologie dann zu hoffen, dass man irgendwann in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts dann doch noch die Atomfusionstechnologie verfügbar ist, um dann die Atomspaltungsenergie abzulösen, Atomspaltungsreaktoren ablösen zu können durch Atomfusionsreaktoren. ist die stille Hoffnung. Und diese stille Hoffnung müssen wir erkennen. Denn man sollte diesen Atomenergie-Renaissance-Versuch ernster nehmen, als es viele tun. Wir sind immer besser an, wenn man einen Ansatz, hinter dem riesige politische und wirtschaftliche Potenziale stecken, nicht ernst genug nimmt. Wenn ich mir die Verlautbarungen nur der letzten 2 Jahre anschaue und das, was sich zusammenbraut aus internationalen Regierungskonferenzen, so wird das Bild immer klarer. Noch im Jahr 2001, als die letzten Artikel verfertigt worden sind für das Kyoto-Protokoll zum Weltklimaschutz, gelang es, nachdem die USA ausgestiegen waren. Also klar war, dass sie nicht unterschreiben werden. Immerhin, neue Atomkraftwerke nicht anzuerkennen als Medium des Klimaschutzes. Da steht eben noch gültige Kyoto-Protokoll. Wenn die Debatte für ein Kyoto 2, das nach dem Jahr 2012 dann das Kyoto 1 ablösen soll, verfolgt, etwa die Debatte, die sie in Montreal im Dezember 2005, also vor etwa 4 Monaten stattfand, genau verfolgt, der kann nicht an der Erkenntnis vorbei, dass hier mit riesigen Aufwand versucht wird, politischen Aufwand versucht wird, für ein Kyoto 2 Klimaschutz zu integrieren. Im selben Atemzug ist es kein Zufall, dass neuerdings in der Weltbank diskutiert wird, seitdem der neue Weltbankpräsident Bolsonaro sein Amt angetreten hat. Dass erstmals in der Geschichte der Weltbank auch Atomkraftwerke als Kreditmedium anerkannt werden soll. Was bisher nicht der Fall war. Nicht in den letzten 5 Jahrzehnten. Und unverkennbar ist, was auf dem G8-Gipfel, der jetzt im Juli in Petersburg stattfinden soll, sich in den vorbereiteten Papieren schon zusammenbaut. Ein großer Anlauf, einerseits für sogenannte saubere Kohlekraftwerke, ein großer Anlauf zur weiteren Förderung sogenannter nicht konventioneller fossiler Energievorkommen, das heißt, das letzte Loch aus der Erde rausholen, um das fossile Zeitalter verlängern zu können. Schon wird davon gesprochen, dass ja unter Umständen, wenn arktische Eismassen geschmolzen sind, neues fossiles Potenzial unter der Erde förderfähig sein. Und es wird zunehmend davon gesprochen, sogenannte New Nuclear einzuführen, das heißt Atomkraftwerke der 4. oder 5. Generation, da kommt vielleicht dann die 6. dann doch noch der schnelle Futter, bis man bei der Atomfusion angekommen ist. Und die Wasserstoffkraftwerke, die gegenwärtig weltweit stattfinden, sind keineswegs Kompresse, in denen von Wasserstoff produziert mit Strom aus erneuerbaren Energien die Rede ist. Sondern sind Kompresse, man braucht sich nur die Veranstalter genau anzuschauen, bei denen klar erkennbar ist, dass es hier darum gehen soll, mit Hilfe von Atomstrom Wasserstoff zu produzieren, um damit über die Stromversorgung hinaus die Atomenergie für den Kraftstoffsektor verfügbar machen zu können. Unverkennbar. Der Leiter des amerikanischen Atomforschungszentrums sagte in einem Gespräch vor ungefähr 2 Jahren, wenn wir mit Politikern reden, dann reden wir über Wasserstoff und nicht über Atomenergie. Und wenn Sie dieses als Strategie akzeptiert haben, dann fangen wir an, über Wasser, über Atomwasserstoff zu reden. In der Wasserstoffarbeitsgruppe des EU-Kommissionspräsidenten sitzt kein einziger wissenschaftlicher Vertreter erneuerbarer Energien, aber mindestens jeder zweite aus der europäischen Atomforschung. Die Entwicklungen sind unverkennbar. einen Durchmarsch zu versuchen, um gewissermaßen mit letzter Mühe vielleicht doch noch das angebliche, vermeintliche, rettende Ufer der Atomfusion erreichen zu können, über etwas geminderte, aber in der Menge nicht reduzierte, effizientere Kraftwerkstechniken bei fossilen Energien, etwas gemindert in den jeweiligen Emissionen, aber dann mit Hilfe von Atomenergie. Die Schlüsselauseinandersetzung des 21. Jahrhunderts ist die zwischen Solar oder Atom. Und dass diese historische Auseinandersetzung nicht frühzeitig erkannt worden ist, ist ein großes Problem. Es ist auch in großen Teilen der Umweltbewegung nicht frühzeitig erkannt worden. Die Folge dessen ist, dass man noch heute vor der Situation steht, dass die Öffentlichkeit nicht richtig glaubt, dass es tatsächlich möglich ist, Atomenergie und fossile Energie aufzugeben und die Energieversorgung vollständig auf erneuerbare Energien umzustellen. Dieses hängt wiederum damit zusammen, dass die Perspektiven, die für erneuerbare Energien skizziert werden, häufig viel zu klein geschrieben sind. Das ist ein Problem, das ich seit den 70er Jahren verfolge. Und Mitte der 80er Jahre, als es um den Katastrophen von Tschernobyl herum in immer mehr europäischen Ländern zu Atomenergieausstiegsbeschlüssen gekommen ist, war immer die Frage, was ist eigentlich die nicht fossile Alternative zur Atomenergie? Aber diese Frage wurde unzureichend gestellt und entsprechend unzureichend beantwortet. Nur wenige haben sie offen. Denn es gab auch viele Papiere, Vorschläge, die sich ausschließlich darauf bezogen haben, auch noch nach Tschernobyl, die Atomenergie abschalten zu können und ansonsten auf der Basis fossiler Energien, allerdings unter der Voraussetzung höchster Energiesparsamkeit und Effizienz, weitermachen zu können. Die Dimension eines neuen solaren Energiezeitalters wurde relativ wenig im Zentrum diskutiert. Im Gegenteil, es war sogar so, dass wenn die damals aufkeimende Klimadiskussion artikuliert wurde, sogar nicht wenig auch noch durchsetzen, die gesagt haben, man sollte darüber lieber nicht reden, denn es wird die Atomenergie nutzen, weil ja das Potenzial der erneuerbaren Energien kein ausreichender Ersatz ist. Es sind also auch viele Kritiker der Atomenergie, ebenso wie Kritiker der fossilen Energien, den Vorurteilen im etablierten Wissenschaftsbetrieb mit aufgesetzt, dass es keine Möglichkeit einer vollständigen Umstellung, einer vollständigen Verabschiedung von atomaren und fossilen Energien geben würde. Obwohl klar ist, wenn wir die Sache mit äußerster Strenge betrachten, man ja niemand bestreiten kann, dass irgendwann das Potenzial der fossilen Energiereserven erschöpft sein wird. Und da auch niemand bestreiten kann, dass es kein Perpetuum mobile gibt, war eigentlich immer die Frage, was ist eigentlich die Alternative nicht nur zur Atomenergie, sondern auch zur fossilen Energie? Denn wenn das Potenzial der solaren Energie nicht ausreichend wird, um die Weltenergiebedürfnisse zu befriedigen, müsste ja spätestens, wenn die fossilen Energien erschöpft werden, dann doch noch in irgendeiner Weise auf Atomenergie zurückgegriffen werden. wenn die These stimmt,
dass es nicht ausreichen würde, die Weltenergiebedürfnisse mit erneuerbaren Energien zu befriedigen. Gott sei Dank stimmt diese These nicht. Aber sie wird hochgerechnet. Und es ist von höchster Bedeutung, darzustellen, plausibel zu machen, das können wir, dass ein vollständiger Ersatz möglich ist. Es ist aber auch kein Zufall, dass alle Versuche, so etwas darzustellen, die in den letzten 30 Jahren immer mal wieder erfolgten, systematisch auch in großen Teilen des Wissenschaftsbetriebes ignoriert werden. Nach der alten Erfahrung, dass nicht sein kann, was nicht sein soll oder darf. So hat im Jahr 1978 eine Gruppe von französischen Wissenschaftlern, die sich zusammengefunden haben im Club de Bellevue, herausgearbeitet, dass auf dem Stand der Techniken des Jahres 1975 eine vollständige französische Energieversorgung ausschließlich mit erneuerbaren Energien möglich ist. Dieser Bericht wurde nie veröffentlicht. Den Wissenschaftlern wurde ausnahmslos mit Entlassung gedroht. Die erste Veröffentlichung dieses Berichtes erfolgte 1993 erst in meinem Buch mit dem Titel Sonnenstrategie. Der Wissenschaftler, von dem ich gehört habe, hatte, dass er daran mitgewirkt hatte, hat er mir das persönlich übergeben. Und seine Hand zitterte, als er mir das Referat übergeben hatte, weil er nicht ganz, er kannte mich nicht persönlich vorher, nicht ganz sicher war, ob ich sein Versprechen einhalten würde, nie zu sagen, wer er war, wer mir das Dokument gegeben hat. Er war noch im Beruf. 1979 veröffentlichte die Union of Concerned Scientists in den Vereinigten Staaten von Amerika, einer Wissenschaftsorganisation, der zahlreiche naturwissenschaftliche Nobelpreisträger angehört, einen Report, in dem sie beschrieben haben, wie die Energieversorgung der Vereinigten Staaten von Amerika bis zum Jahr 2050 vollständig auf erneuerbare Energien umgestellt werden könnte. Dieser Bericht wurde veröffentlicht in einem wissenschaftlichen Buchverlag. Er findet sich heute in größten Teilen, in meisten Teilen der Energieliteratur nicht einmal zitiert. Er wurde systematisch ignoriert, was nicht sein kann, darf nicht sein. Im Jahr 1981 wurde in Wien ein Bericht veröffentlicht, der für Europa diese Möglichkeiten auszeichnete. Es wurden Berichte dieser Art veröffentlicht, in den letzten Jahren für Japan, eine Studie über die Europäische Union und eine im Auftrag einer Enquetekommission des Deutschen Bundestages, auch für Deutschland. Sie werden ignoriert. Als sei es nicht da. Warum? Würde gesehen werden, würde akzeptiert werden, wäre es Common Sense, wäre es wissenschaftliches und generelles, politisches, öffentliches, Allgemeingut, dass es möglich ist, vollständig auf atomare wie fossile Energien zu verzichten, würde der Mythos der heutigen fossil-atomaren Energiewirtschaft vollständig sich zusammenbringen. Der Mythos ist der angeblichen Unverzichtbarkeit. Da jedem klar ist, dass ohne Energie nichts geht, ist nur so lange eine öffentliche Akzeptanz von Atomenergie und oder fossiler Energie gegeben, wie der Mythos der Unverzichtbarkeit überwiegt in den Köpfen der Entscheidungsträger und der Öffentlichkeit ist. Würde zugegeben werden, dass eine vollständige Umorientierung möglich ist, dann würde die öffentliche Legitimation des Weitermachens bezogen auf fossile Energien und Atomenergie vollständig in sich zusammenbrechen. Und deswegen ist es von einer so entscheidenden psychologischen und politischen Bedeutung, dass wir uns Klarheit darüber verschaffen und dass diese Klarheit in die Gesellschaft getragen wird, dass ein vollständiger Ersatz durch erneuerbare Energien möglich ist. Und je erfolgreicher wir dabei im Bereich der Möglichkeiten der Energieeinsparung sind und der Steigerung der Energieeffizienz, desto schneller wird das der Fall sein. Denn desto weniger herkömmliche Energie, atomare wie fossile, muss dann durch erneuerbare Energien ersetzt werden. Die große Frage ist heute, warum wird das nicht gemacht? Warum gibt es mit dieser Mythos der Unverzichtbarkeit aufrechter? Was bewegt die Leute, die dieses tun? Warum verweigern sie sich? Ich hatte mal eine Diskussion mit einem Vorstandsvorsitzenden eines deutschen Stromkonzerns in einer Sendung von Franz Alt im Fernsehen. Und er stritt sich mit mir hin. Als wir dann anschließend im Zug von Baden-Baden nach Stuttgart zurückfuhren, sagte er mir unter uns, ich vertraue Ihnen, dass Sie das nicht weiter sagen. Sie haben ja vollständig recht. Aber was würden Sie tun, wenn Sie auf meinem Stuhl sitzen würden? Würde ich das zugeben, hätte ich Ihnen nicht gesprochen, wäre ich doch morgen entlassen. Ich habe gehört, ich kann Ihnen darauf keine Antwort geben, außer Sie. Ich würde mich nicht auf Ihren Stuhl setzen. Sie können bei mir kein Mitleid haben. Denn für diese Lebenslüge werden Sie ziemlich gut bezahlt. Mit einem anderen Vorstandsvorsitzenden hatte ich eine Diskussion bei der Vereinigung der Deutschen Ingenieure. Und er sagte, scheinbar generös, ich bin ja für gleiche Marktchancen für alle Energieträger. Ich sagte ihm, es tut mir leid, ich bin nicht dafür. Sie brauchen gar nicht weiterzureden, auf dieser Ebene diskutiere ich nicht. Wissen Sie überhaupt, was ich eben gesagt habe? Es ist ungefähr so, als wäre hier eine Diskussion nicht über Energie, sondern über Babynahrung. Und sie hätten gesagt, sie sind für gleiche Marktchancen für vergiftete und für giftfreie Babynahrung. Und wenn sie das gesagt hätten und hier säßen, dann über die älteren Saal würden sie aus dem Saal gejagt werden. Bin absolut sicher. Dann sagt ihr, das ist ein Vergleich wie zwischen Äpfeln und Birnen. Sagt ihr, das mag sein. Aber das geht dann eher zu ihren Lasten. Denn vergiftete Energie ist schlimmer als vergiftete Babynahrung. Sie treffen nämlich alle, auch wenn sie dagegen gar nicht wehren können. Bei vergifteter Babynahrung hat man Informationen vorausgesetzt, die Wahlfreiheit, ob man sie kauft oder nicht. Bei den Folgen der Atomenergie und der fossilen Energie haben die Menschen nicht die Wahlfreiheit, ob sie die in Kauf nehmen wollen oder nicht. Insofern ist das wesentlich wichtig. Also die Frage drängt sich auf. Was bewegt Sie? Wie stellen Sie sich die Perspektive vor? Im September 2004 fand in Sydney die Weltenergiekonferenz statt. Die Weltenergiekonferenz wird veranstaltet vom Weltrat. Vom Weltenergierat. Dieser Weltenergierat ist keine internationale, keine UN-Organisation, sondern es ist die Zusammenkunft der großen Energiekonzerne der Welt im atomaren und im fossilen Sektor. Das Jahrestreffen, das Familientreffen, man könnte auch einen italienischen Ausdruck dafür benutzen. Und dort wurde ein Abschlusskommuniqué vorgelegt, besteht aus 52 Sätzen. In In diesen 42 Sätzen wurde begründet, warum kein Weg daran vorbeiginge, den Anteil fossiler Energie bis zum Jahr 2030 nochmal um 60% zu steigern. Und es wurde dargelegt, dass die Atomenergie auch noch im Jahr 2050 eine größere Bedeutung haben werde als die erneuerbare Energie. Und es wurde für das, was Sie dabei vorhaben oder vorgeschlagen haben, neunmal in 42 Sätzen der Begriff Nachhaltigkeit gebraucht. Und es wurde im ersten Satz geschrieben, kein Energieträger darf ausgeschlossen werden, keiner soll idolisiert werden und keiner sollte demoniert werden. Das klingt ganz vernünftig. Übersetzt heißt es, wir brauchen auch in alle weitere denkbare Zukunft Atomenergie und fossile Energie. Natürlich auch ein bisschen erneuerbare. Aber erneuerbare Energien sollten nicht idolisiert werden. Und man sollte doch gefälligst nicht Atomenergie und fossile Energien gleich, was damit passiert ist oder noch passiert, dämonisieren. Das heißt, alles soll irgendwie gleich sein. Wenn dann alles irgendwie gleich ist, dann entscheidet der Markt. Und da wir es nicht mit einer wirklichen Energiemarktwirtschaft zu tun haben, entscheiden sie selbst. Das ist die Vorstellung, die sich über Jahrzehnte weggebildet hat. Nämlich die Etablierung einer Energiewirtschaft in den einzelnen Ländern, die sich nun in internationalisierter Form immer mehr durchorganisiert, quasi als vierte Staatsmacht. Quasi als Organisationskraft neben den politischen Institutionen. Und alles gestützt auf ein Grundsatzbestand, dass eben ohne Energie nichts geht. Und dass sie längst in einer Situation sind, in der sie die Regierungen von sich abhängig gemacht haben. Weil keine Energie, keine Regierung kann riskieren, eine Situation zu haben, in der nicht mehr genug Energie da ist, für die Aufrechterhaltung des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens. Dann eben die Behauptung, erneuerbare Energie bringen. Tatsächlich sind wir im Wettbewerb mit dem Sand. Wir sind mit 7 weltweit wirkenden Energiekrisen konfrontiert. Alle diese Energiekrisen haben ihre Ursache in fossilen bzw. atomaren Energien. Das erste ist die weltweite Klimakrise. Diese hat keineswegs nur eine fossile Ursache. Über die Atomenergie wird so viel zusätzliche Wärme produziert, dass nur noch viel schwerer messbar die Auswirkungen sind, als die Auswirkungen von CO2. Dass damit das Fließwärmegleichgewicht auf der Erde durchaus beeinträchtigt wird. Wahrscheinlich wird es Jahrzehnte dauern, bis dieses irgendwann präzise messbar ist. Das zweite ist die Verfügbarkeitskrise. Denn wenn die Reserven sich erschöpfen und der Weltenergiebedarf gleichzeitig weiter zunimmt, dann heißt das, wir steuern in den nächsten Jahrzehnten auf den Kreuzpunkt zu zwischen der sich senkenden Kurve der Energiereserven und der ansteigenden Kurve des Weltenergiebedarfs. Würden sich diese beiden Kurven je kreuzen, wird dieser Welt der brutalste Konflikt über sie nicht gewinnen. Und natürlich hat das Zeitalter der Energiekriege schon begonnen. Und weder der irakisch-iranische Konflikt, noch der Golfkrieg, noch der Irakkrieg sind wären gewesen, wenn in dieser Weltregion Bananen angebaut würden statt Öl. Und selbst wenn es nicht so widerlich
Auseinandersetzungen kommt. Selbst wenn es dazu nicht kommt, sollen wir es doch mit dem Umstand zu tun, dass die Energiepreise steigen und steigen. Mit den eintretenden Naturen. Immer mehr Länder werden nicht in der Lage sein, ihre Energierechnung zu bezahlen. Schon jetzt zahlen 40 Länder der dritten Welt für die Importrechnung für Erdöl mehr, als sie insgesamt Exporteinnahmen haben. Das heißt, sie haben keine Chance. Auf der Basis dieser Energie. Und immer mehr Menschen, auch in reichen Ländern, werden ihre Energierechnungen nicht mehr bezahlen können. Wirtschaftliche Krisen, soziale Krisen werden die Folge. Drittens haben wir es zu tun mit der dritten Weltkrise, aus Gründen, die ich eben schon genannt habe. Und wie man noch weiter ausbrechen könnte, ich habe das in meiner Energieautonomie ausführlicher getan. Viertens haben wir es zu tun mit der Atomkrise. Die Gründe dafür habe ich eingangs bereits genannt. Fünftens haben wir es zu tun mit der Wasserkrise. Denn das heutige Energiesystem ist einer der drei großen Wasserverbraucher. Der eine große Wasserverbraucher, und Wasserverbrauch ist immer das Vierte. Der Verbrauch verfügt, regional verfügbares Wasser. Und auch wenn das Wasser nicht verloren geht in der Erdatmosphäre, es wird der regionale Verfügbarkeit entzogen. Die regionale Verfügbarkeit wird entzogen durch immer größer werdende Städte. Sie wird entzogen durch bestimmte Formen der Landwirtschaft. Und sie wird entzogen durch das heutige Lebenssystem. Und verzichtbar ist nur das heutige Energiesystem. Nicht landwirtschaftlich. Und nicht menschlich. Pro Kopf der Weltbevölkerung werden heute jährlich 10.000 Liter Wasser alleine für die Erdölförderung. Die Wasserverseuchung über die Erdöltransporte sind bekannt. In Deutschland gehen 70% des statistisch erfassten Wasserverbrauchs alleine auf das Konto der Großkraftwerke. Und nur einige Beispiele davon. In Amerika geht auf das Konto des etablierten des konventionellen Energiesystems 48% des statistisch erfassten Wasserverbrauchs. In den USA. Wir haben es fünftens zu tun, sechstens zu tun mit der landwirtschaftlichen Krise. Denn, dass wir immer mehr Humuspotenzial verlieren, gehen auf eine Übernutzung der Böden zurück durch den Einsatz petrochemischer Düngemittel. Das heißt, durch Erdöleinsatz in der Landwirtschaft. Und wir haben es siebtens zu tun mit einer weltweiten Gesundheitskrise aufgrund der fossilen Energie. Emissionen. Die Zahl alleine der Asthma-Erkrankungen, der Atemwegserkrankungen in Europa, und wir haben noch relativ gut gefilterte Systeme des Energieverbrauchs, die Zahl der Atemwegserkrankungen alleine in der Europäischen Union geht in die Millionen. Der jährliche Atemwegserkrankungen. Durch Energie. Und eine Folge der Energieemissionen sterben weltweit mehr Menschen, jährlich als an Malaria und an AIDS zusammen. Jeder dieser einzelnen Gründe reicht aus, um den Wechsel zu erneuerbaren Energien zu begründen und ihn nicht weiter aufzuschieben. Bleibt das Argument, warum tun die das denn? Stimmt das Argument, dass sie nur die Zeit nicht ausreichen? Dass man dass nur langfristig angehen können? Nein, das Argument stimmt nicht. Der Beleg dafür ist praktisch in Deutschland erbracht worden. In den letzten 6 Jahren durch das Erneuerbare-Energie-Gesetz
Dieses hat weltweit Furore gemacht. Immer mehr Länder, Parlamentarier, sind dabei, sich die Grundlagen dieses Gesetzes anzueignen und es übernehmen zu wollen. Einige haben es schon gemacht. Dieses erneuerbare Energiegesetz, das gilt für den Stromsektor, hat zwei Elemente. Zum einen den garantierten Netzzugang für jeden Produzenten von Strom aus erneuerbaren Energien und wenn er noch so klein ist. Und wenn es nur eine 1-Kilowatt-Anlage ist auf einem Haus. Und zweitens eine garantierte Einspeisevergütung. Und diese garantierte Einspeisevergütung mit dem garantierten Netzzugang macht eins möglich. Und das ist der entscheidende Punkt. Für die Mobilisierung erneuerbarer Energien, egal wo. Nämlich, Menschen können in dieser Richtung wirtschaftlich initiativ werden, investieren und sie müssen die Energiewirtschaft nicht mehr fragen, ob das, was sie da tun, im leeren Plan passt. Sie können autonom entscheiden, was ihnen politisch ermöglicht worden ist. Und sobald das realisiert wurde, in einem befriedigenden Maß, wirtschaftlich befriedigenden Maß, entwickelte sich ein Einführungstempo, sodass wir zwischen 2000 und 2006 in nur 6 Jahren 18.000 Megawatt Neuanlagen erneuerbare Energien eingeführt haben. Jedes Jahr im Schnitt 3.000. Bei nur gleichbleibendem Einführungstempo, geschweige denn, wenn es gesteigert wird, können wir also ausrechnen, dass wir alleine damit zwischen 2040 und 50 bei einer Volldeckung und sogar in einem Industrieland mit relativ hohem Energieverbrauch sein könnten. Ausdrücklich aus erneuerbaren Energien. Und dass wir leicht den Ausstieg aus der Atomenergie, so wie er gegenwärtig beschlossen ist, machen könnten, ohne als Ersatz fossile Großkraftwerke zu bauen. Die Notwendigkeit dazu besteht nicht, auch wenn es noch so viele waren. Und wir können dann beschreiben, dass nichts schneller geht als die Mobilisierung erneuerbarer Energien. Wäre vor 6 Jahren entschieden worden, neue Großkraftwerke zu bauen anstelle dieser Mobilisierung erneuerbarer Energien, noch nicht ein einziges wäre fertig. Nichts geht schneller zu installieren als dezentrale Systeme der Energiebereitstellung. Von Blockheizkraftwerken bis Windkraftanlagen und Photovoltaik. Installationszeit 1 Woche. Eine einzelne ersetzt kein Großkraftwerk, aber viele. Und die können nebeneinander und nicht nacheinander. Es müssen nicht nacheinander gebaut werden. Das heißt, es ist möglich. Gerade das Argument Zeit, der Faktor Zeit, spricht für den Wechsel. Und dass dieser nicht zustande kommt, hat einen Grund, mit dem ich schließen will. Um deutlich zu machen, um welche politische Dimension es hier geht. Nämlich alle Behauptungen, restriktive Behauptungen, stützen sich auf eine angebliche und von vielen geglaubten Neutralität des heutigen Energiesystems gegenüber den Elektrikquellen. Und damit wird das Energiesystem für unschuldig erklärt. Es ist der Verursacher, politisch gestützt und gefördert über viele Jahrzehnte, aber es wird für sich gesehen für unschuldig. Aber eine Neutralität eines Energiebereitstellungssystems gegenüber den Energiequellen, die es bereitstellt, gibt es nicht. Aus physikalischen Gründen kann es diese gar nicht geben. Ein Energiebereitstellungssystem muss zugeschnitten sein. Mit all den technischen Anforderungen und Infrastrukturen auf die Energiequelle, für deren Bereitstellung man sich entschieden hat. Von dem Platz aus, wo man sie fördert, bis zum Energienutzer. Und das ist der dritte große Unterschied zwischen Solarenergie und Atomarfusion. Der eine ist Erschöpfung gegen Nichterschöpfung. Der zweite, Emissionen und atomare Rückstände gegenüber Emissionsfreiheit oder Neutralität. Der dritte ist, Energieverbrauch ist immer dezentral. Die Energiegewinnung aus Atom- und fossilen Potenzialen, aus Uran, Erdöl, Erdgas, Kohle, erfolgt an nur wenigen Plätzen der Welt. Von diesen wenigen Plätzen wird die Energiekette gebildet. Und nie ist der Zeitpunkt erreicht, wo alle Investitionen in dieses System, Fördertechniken, Kraftwerke, Transportinfrastrukturen und so weiter, zum gleichen Zeitpunkt abgeschrieben sind. Es hat ständige Ergänzungsinvestitionen. Das heißt, dieses System ist unfähig zum Aussteigen. Es ist gekettet von der eigenen Energiebereitstellungskette. Erneuerbare Energien, Solarenergien gibt es überall. Als natürliche Umgebungsentwicklung. Wir brauchen keine Förderpflicht. Wir brauchen keine Primärenergiebereitstellungsinfrastruktur. Es ist die Möglichkeit für dezentrale Energienutzung, wo Menschen arbeiten und leben, eine dezentrale Energiegewinnung zu organisieren. Die Rückkopplung von Energiegewinnung und Energienutzung im Gegensatz zu der Entkopplung, die über zwei Jahrhunderte hinweg mehr und mehr stattgefunden hat, der Räume des Energieverbrauchs von denen der Energiegewinnung. Und deswegen handelt es sich bei erneuerbaren Energien um ein anderes System. Es ist nicht möglich, einfach das jetzige Energiesystem zu belassen mit seinen Trägern und Unternehmen. Und nur die Energiequellen auszuwechseln, sondern eine neue Energiequelle, die solare Energiequelle, brauchen eine darauf bezogene Nutzungsform. Auf ihre Eigenart, auf eine geringere Energiedichte bezogene Nutzungsform. Die geringere Energiedichte sagt doch nicht, dass man das nicht nutzen kann. Es sagt nur, Großkraftwerke sind dafür ungeeignet. Die heutige Struktur ist dafür. Er sagt, viele dezentrale Anlagen ersetzen wenige große. Aus langen Energiebereitstellungswegen werden kurze. Aus wenigen Eigentümern werden viele. Es ist ein anderes ökologisches, ökonomisches, technologisches und soziales System. Und das ist der eigentliche Grund des Widerstandes, dass es hier um einen Strukturwandel geht. Der bedeutendste und wichtigste Leitbeginn des Industriezeitalters ist. Und diesen müssen wir beschreiten, weil wir keine Zeit mehr zu verlieren haben. Das ist am letzten ein polnischer satirischer Schriftsteller, hat das in einem Satz zusammengefasst, in einem Aphorismus. Nämlich, die meisten Menschen fangen viel zu früh an, die wichtigen Dinge im Leben zu spät zu beginnen. In der Frage des Wechsels von atomaren und fossilen Energien zur Solarenergie, in der Frage des Austragens des Zivilisationskonflikts zwischen Solar und Atom dürfen wir keine Zeit verlieren. Danke.